Ausschusssitzung Nummer 80. Rainer Füllmich im Interview auf BittelTV.
Jo, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei BittelTV einfach anders. Wir haben den 28. November, erster Advent. Ja, heute die Schweiz eher nicht so toll. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ob es das überraschend ist, das Ergebnis oder nicht. Die Schweizer Bevölkerung hat tatsächlich dieses Covid-Gesetz oder dieses Covid-Zertifikat angenommen. Ich werde das dann vielleicht noch mit Rainer kurz besprechen, aber es ist schon ein bisschen speziell, wenn man diese Zahlen anschaut. Aber ja, jeder kann denken, was er will. Aber aufgeben ist ja keine Option, das wissen wir. Wir werden definitiv nicht aufgeben, für die Freiheit und natürlich auch für die Grundrechte einzustehen. Ich glaube, das ist ein Anliegen für die meisten Menschen, hoffe ich zumindest hier. Ja, Corona-Ausschuss-Sitzung Nummer 80, der Wahnsinn, 3G am Arbeitsplatz und Impfpflicht in Österreich. Das ist ja mal sehr spannend. Ich habe wieder mal nichts mitbekommen. Dann freue ich mich selber natürlich auch, mit Rainer diese Zusammenfassung durchzugehen. Bitte noch alle bei Facebook auf Teilen klicken, weil dass wir noch ein paar mehr bekommen. Und wenn ihr möchtet, überall teilen und dann schauen wir mal. So, lieber Rainer, einen wunderschönen guten Abend.
Hallo Roger, hallo,
hallo.
Alle.
Hallo, das ist ein gutes Zeichen. Ich habe gesagt, Rainer, heute brauchen wir was Positives und ich glaube, es gibt auch positive Nachrichten. Ich hoffe, du kannst das so bestätigen im späteren Verlauf des Abends.
Ja, das kann man bestimmt. Also natürlich sehen wir auf der einen Seite, dass beispielsweise in Österreich scheinbar die Daumenschrauben angezogen werden sollen und auch angezogen wurden. Also die angekündigte Zwangsimpfung, der Lockdown für alle. Natürlich sehen wir auch, dass bei euch in der Schweiz die Sache mit der Abstimmung, aus welchen Gründen auch immer, nicht so verlaufen ist, wie man es eigentlich erwartet hätte. Aber wir sehen ja nun auch an allen Ecken, dass die andere Seite so schwer ins Trudeln gekommen ist, dass sie wirklich mit durchsichtigsten Lügen arbeiten muss. Ja. Zum Beispiel die Geschichte mit der Südafrika-Nummer, das hast du bestimmt auch schon gesehen. An allen Ecken kommen die Kollegen aus Südafrika, werden wir am nächsten Freitag auch beleuchten, kommen auch Deutsche, die in Südafrika sind und sagen, alles gefaked, nichts davon ist wahr, aber es wird weltweit benutzt, um die Panik irgendwie aufrechtzuerhalten. Anders geht es gar nicht mehr, als würden die glauben, wir sind zu blöd, jemanden in Südafrika zu kontaktieren, um uns da aus erster Hand Informationen zu beschaffen. Gut, die ARD und ZDF-Leute glauben alles, was man ihnen erzählt, aber ein paar von uns gucken eben nach, weil wir inzwischen, und übrigens auch viele ARD und ZDF-Leute, weil wir inzwischen gelernt haben, nichts mehr zu glauben, sondern nur noch das als bare Münze zu erkennen, was wir selbst überprüfen können. Und das tun wir auch. Aber eine richtig gute, also das ist das eine. Die andere Seite muss jetzt sogar auf allergröbste Lügengeschichten zurückgreifen, um überhaupt noch halbwegs überleben zu können. Gleichzeitig hat uns das haben wir leider noch nicht im Ausschuss bringen können, also angekündigt schon, aber das wird die Kollegin aus Indien noch richtig bringen, die Kollegin Deepali Oja, eine herausragend gute Anwältin aus Indien, wo ja das Justizsystem schon noch recht gut funktioniert. Das liegt aber auch an hoch engagierten Anwälten, aber auch daran, dass es da noch Richter gibt, die nicht eingeschüchtert sind. Dort ist jetzt eine Klage gegen Bill Gates losgetreten worden. Also man geht jetzt in die Höhle des Löwen, haben wir auch gesagt. Ich habe mit den Kollegen, mit denen wir dieses internationale Tribunal gerade aufstellen, wir haben alle genauso reagiert, als sie uns das erzählt hat. haben gesagt, Mann, toll, Frau, was du da hingekriegt hast, das ist schon gigantisch. Also auch da wird es enger. Das heißt ja nämlich nicht, dass das, was in Afrika oder in Indien passiert, völlig egal ist. Im Gegenteil. Diese Leute warten seit langem darauf, endlich zurückschlagen zu können gegen die es wirklich gewesen sind. Die wissen ganz genau, wer es gewesen ist. Das sind diese Hintermänner, um die man sich da jetzt kümmert. Also unterm Strich, natürlich ist es so, dass es sehr böse ist, dass wir jetzt diesen Lockdown in Österreich für alle haben. Natürlich ist es so, dass sie austesten, ob man die Zwangsimpfung hinkriegt. Aber unterm Strich können wir sagen, das sind Akte der Verzweiflung. Es wird immer offensichtlicher, dass sie nur noch mit gröbsten Lügengeschichten durchkommen können. Sehen wir übrigens auf allen Ebenen, Roger. Die Leute, die draußen Corona also die Illusion Corona aufgebaut haben, haben sich ja auf allen Ebenen breit gemacht. In der Politik, in der Justiz, in, also die Marionetten, ne? In den Medien, überall. Aber auch gehen sie in diese Parteien rein, die ihnen aus ihrer Sicht jedenfalls gefährlich erscheinen. Unter anderem eben auch die Partei Die Basis. Da haben wir jetzt auch Leute gesehen, die, also das werden wir noch öffentlich machen, im Moment halte ich mich da ein bisschen zurück, weil wir da noch eine ganz kleine Friedenspflicht einhalten wollen, aber was, wenn du das siehst, wie da mit, wie da einzelne von diesen Marionetten, die in dieser Partei unterwegs sind, sich zu, ja, Inquisitionsrichtern erheben und über andere richten, von wegen, du hast hier was gesagt, was uns nicht gefällt, das ist Majestätsbeleidigung, das kostet jetzt 5.000 Euro. Unglaublich. Irgend so ein arbeitsloser Bademeister erzählt solche Geschichten zusammen mit einem wahrscheinlich bestenfalls halbgebildeten Steuerberater. Aber es muss offengelegt werden. Es muss exposed werden, damit die Menschen lernen, das zu erkennen und sich auch dagegen wehren. Das, glaube ich, passiert jetzt. Also insofern, es ist zwar ziemlich böse, aber dieses am Rad drehen, dieser super dreiste Auftritt, diese unglaublichen, sofort durchsichtigen Lügengeschichten zeigt, dass die andere Seite am Fliegenfänger ist.
Das ist unglaublich. Das ist auch mit Südafrika, habe ich auch schon eine Sondersendung gemacht. Ich habe auch Leute in unserem Netzwerk kontaktiert, die sagen, wir wissen von nichts. Und da gibt es auch ein Video, wo der andere sagt, sie haben ja Lockdown-Status 1 bis 5. Wir sind in diesem Status 1. Bei uns ist nichts los. Wir haben nur von der deutschen Presse von dieser Mutation erfahren. Der Gesundheitsminister von Südafrika sagt, hey Leute, was ist bei euch los? Bei uns ist alles gut, wenn überhaupt nur milde Verläufe. Bitte macht nicht so eine Panik. Das ist definitiv nicht notwendig. Und irgendwann war das Montgomery, glaube ich, hat gesagt, das sei vergleichbar mit Ebola. Da sage ich, hey, geht's noch oder was ist bei dem los? Ebola, Etum, Vorbehalte, Sterberate 20% und bei dieser möchte gern extrem schwierige Geschichte sind wir bei 0,15% Sterberate. Also bitte, das tut schon fast weh. Also.
Das tut weh, aber ihm mehr als uns, glaube ich, am
ja,
Ende.
Das ist unglaublich. Krass. Ja, ich bin gespannt. Du hast am Freitag war wieder mal, wie lange habt ihr gemacht? Ihr seid immer meistens lang unterwegs. Wie lange war dieses Mal?
Ja, wir hatten vorher noch eine, Viviane und ich hatten vorher noch einen Termin beim Notar, deswegen konnten wir nicht so schnell. Und da haben wir einen dieser ganz, ganz schrägen Vögel kennengelernt, der als Marionette jetzt auch in die Partei und eingeschleust worden ist und versucht jetzt den Corona-Ausschuss auszuhebeln. Das war interessant zu sehen, aber auch wichtig zu wissen, damit wir jetzt auch in der richtigen Art und Weise reagieren können. Deswegen haben wir erst um 13 Uhr angefangen. Aber das, was wir dann gehört haben, das hat sich ein bisschen natürlich konzentriert auf Österreich, ne? Aber auch außerhalb von Österreich haben wir noch interessanteste Sachen gehört zum Arbeitsrecht von der Kollegin Christiane Ringeisen. Die ist eine der Gründungsmitglieder der Anwälte für Aufklärung. Dann Walter van Rossum, der ist immer sehr witzig, ein Journalist und Publizist, der uns über den epochalen Korruptionsskandal, der der Corona-Politik der Bundesregierung zugrunde liegt, berichtet hat. Weißt du, diese ganzen gefälschten Zahlen, die er nun wirklich, er sagt, da brauchst du nur die Grundrechenarten zu beherrschen, dann siehst du doch sofort, was hier abgeht. Dann haben wir uns auf Österreich konzentriert. Dr. Maria Hubner-Mock, sie ist Allgemeinärztin, Resilienztrainerin für Burnout-Prophylaxe und Initiatorin der Aktion Wir zeigen unser Gesicht. Sehr gute Frau, sehr tough, mit einem anderen Arzt verheiratet. Beiden versucht man jetzt irgendwie ans Leder zu gehen, aber die beiden stehen da drüber. Ähnlich bei Professor Dr. Andreas Sönnigsen, ein Wissenschaftler und Allgemeinmediziner, ehemaliger Vorsitzender des Deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin. Bis Januar 2021 war er auch Mitherausgeber der Zeitschrift für Allgemeinmedizin, ZFA, und er lehrt an der Uni in Wien. Auch bei ihm versucht man mit allen möglichen Disziplinargeschichten was zu erreichen. Bisher hat es nicht geklappt. Dr. Christian Fiala, ebenfalls österreichischer Arzt, Gynäkologe, Parteiobmann und Stellvertreter der Partei MFG. Das ist die, wo auch der Kollege Dr. Brunner drin ist. Der hat uns nochmal erzählt, dass hier wirklich alles gefälscht ist, nichts stimmt, aber auch wirklich gar nichts stimmt und dass das Problem erst durch die Impfungen, immer mehr werden die ja als Biowaffen erkannt, gibt es eine neue Studie dazu, die sagt, diese Impfungen, eine Peer-Reviewed-Studie übrigens, die sagen, diese Impfungen sind Biowaffen, Erst durch diese Impfungen, sogenannten Impfungen, entstanden die Probleme. Zum Schluss Dr. Michael Brunner, der Kollege aus Österreich, der dort wirklich bewundernswert ruhig über den Dingen schwebt, bisher großartige Erfolge auch in den Gerichten zusammen mit den anderen österreichischen Kollegen erzielt hat, Beneda oder Dr. Forsthuber, Entschuldigung, kein Doktor, aber immerhin Forsthuber, der hat uns was zu der, insbesondere auch zu seiner Idee einer Gründung einer Gewerkschaft gesagt. Und das hat uns auf eine richtig großartige Idee gebracht, warum nicht gleich eine Weltgewerkschaft? Da arbeiten wir jetzt dran und hoffen, das mit ihm zusammen machen zu können. Also es war schon wieder richtig genial, was wir da erfahren haben. Du denkst immer, jetzt haben wir alles, jetzt wissen wir es. Da kommt immer mehr.
Kommt immer was Neues. Übrigens, wegen der Südafrika-Variante möchte ich noch was ergänzen, was natürlich jetzt sehr spannend ist, weil ja anscheinend diese tolle Impfstoff, sorry, ich bin jetzt sarkastisch, gar nicht nützt gegen dieses Omikron, dann haben sie natürlich wieder die Möglichkeit, etwas Neues zu entwickeln. Und sie können die Impfdurchbrüche natürlich so super toll vertuschen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Also so strategisch gesehen, abgesehen, dass sie einfach jetzt nur noch das Lügenkonstrukt noch größer aufbauen, haben sie sich vielleicht doch was überlegt, weil die Impfdurchbrüche, wir reden jetzt mittlerweile über 60-Jährige, reden wir über 70% Impfdurchbrüche in Deutschland. Das muss man sich mal überlegen.
Impfdurchbruch ist ja nur ein Euphemismus dafür, dass der sogenannte Impfstoff eben völlig wirkungslos ist, wie wir inzwischen wissen. Völlig wirkungslos. Also schon wirkungsvoll, aber anders, als es die allgemeine Bevölkerung glaubt. Also gegen Covid hilft es nichts, aber für Covid hilft es sehr, weil jeder, der damit geimpft wird, hat die ganz große Chance, in kürzester Zeit mit Covid-Symptomen im Krankenhaus zu liegen oder Schlimmeres.
Ja, das ist definitiv so. Das ist so. Ich muss sagen, da ist so krank, diese Omikron-Variante. Die Airline reagieren, Flugzeuge fliegen zum Teil nicht mehr. Ein riesen Tamtam, Quarantäne. Das hatten wir schon mal. Und jetzt wird natürlich das nächste kommen. Söder will das durchziehen. Die Bundes-No-Bremse muss nächste Woche kommen, sagt der Söder-Rose. Und mal schauen.
Also wir haben gerade was die sogenannten Impfungen angeht, haben wir uns ja die ganze Zeit gefragt, merkt das denn keiner, dass es keine Übersterblichkeit vor den sogenannten Impfungen gab, dass es jetzt aber zwischen 9% und 10%, ich glaube seit September, Übersterblichkeit gibt. Vorher keine, jetzt plötzlich das. Merkt das denn keiner, dass wir inzwischen, ich habe vorhin mit Martin Schwab telefoniert, gibt es eine neue Studie, dass inzwischen bei den sogenannten Impfungen, insbesondere natürlich bei jüngeren Männern, das haben wir öfter schon diskutiert, bei 5.000 oder jeder 5.000ste entwickelt eine Myokarditis. Jeder 5.000ste, überleg dir mal, was das heißt. Selbst wenn wir nur 4 Milliarden Menschen geimpft hätten, was ja manche behaupten, dann sind wir bei 800.000 junge, in der Regel jungen Männern mit Myokarditis. Sind auch andere, aber die trifft es besonders häufig. 800.000 Menschen mit Myokarditis, die es ohne die Impfung nicht hätten. Na, ich gehe jetzt mal von der Kausalität aus, weil dieses Gequatsche von wegen nur eine Korrelation oder so, das muss man inzwischen mal an den Hutständer hängen, das ist alles dummes Zeug. Es gab da gerade einen Tag vor unserer Sitzung, ist von Science Files nochmal ein Artikel veröffentlicht worden, Verbreitung von SARS-CoV-2, kein Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften. Da sind zwei Studien ausgewertet worden, beide in sozusagen geschlossenen Räumen. Das eine ist ein Krankenhaus in Vietnam, in Ho Chi Minh Stadt, und das andere ist ein Gefängnis in Texas, wo du also eine klar definierte Gruppe, überschaubare Gruppe genau beobachten kannst. Und diese beide Studien sagen, es gibt keinen Zweifel daran, dass sich Geimpfte und Ungeimpfte nach Ansteckung in wirklich nichts, was mit Covid-2 zusammenhängt, voneinander unterscheiden. Die Wirkungslosigkeit der Impfstoffe liegt auf der Hand. Die Spitzen, das sind nur die Highlights aus dem Teil, aus den beiden Studien, die hier in diesem Artikel veröffentlicht wurde. Die Spitzenvirenlast der symptomatisch vollständig Geimpften war im Vergleich zur entsprechenden Virenlast der Wildvariante, die in Vietnam von März bis April 2020, also vor Beginn der Impfmanie, endemisch war, um das 251-fache höher. Superspreader erhält vor diesem Hintergrund eine ganz neue Bedeutung. Also die das Wildvirus auf das Wildvirus getroffen sind und dann Covid hatten, sowas gibt es ja auch, ich gehöre auch zu denen, bei denen war die Viruslast 251 mal niedriger als bei denjenigen, die geimpft wurden und danach Covid entwickelt haben. 251 mal. Superspreader ist wirklich anders und neu zu definieren. Inzwischen gibt es, wird der Verdacht nahegelegt, sagen diese Studien, dass die Durchbruchinfektion, die ja nichts anderes bedeuten als, es wirkt eben nicht, eine Variante von Antibody-Dependent Enhancement sein könnten. Das wirkt eben doch. Es wirkt zwar nicht, um Covid zu verhindern, aber es wirkt, um Covid massiv zu verschlimmern. Antibody-Dependent Enhancement. Das zeigt alles nur, dass die Impfung keinerlei Schutz bietet, zeigt zudem, dass SARS-CoV-2 offenkundig in der Lage ist, während der Replikation im Organismus von Geimpften zu mutieren. Wenn es also, das ist der etwas sarkastische Schlusston dieses Artikels, wenn es also Zweck der Impfung war, SARS-CoV-2 zu einem potenteren Pathogen zu machen, als es vor Impfung der Fall war, dann scheinen wir auf dem besten Weg, um dieses Ziel zu erreichen. Ja, kann man nur mehrfach unterstreichen.
Absolut. Übrigens, ich habe ein kleines Quiz für dich. Mal schauen, ob du das bestehst. Impfstatus habe ich heute bekommen. Einmal geimpft. Was hast du für einen Impfstatus dann, Rainer? Einmal geimpft?
Wahrscheinlich noch nicht vollständig geimpft.
Ja, genau, oder? Ungeimpft. Und dann zweimal geimpft, aber kleiner als 14 Tage Abstand. Was ist der Impfstatus?
Ungeimpft.
Zweimal geimpft plus Corona-Symptome.
Oh Gott, ungeimpft.
Ungeimpft. Zweimal geimpft. Zweimal geimpft, aber kreuzgeimpft.
Ungeimpft.
Ungeimpft, richtig. Impfstatus unbekannt.
Ungeimpft.
Ungeimpft, korrekt. Zweimal geimpft. Und dann 6, 4, 5 oder 12, das ist jetzt noch zu definieren, Monate gleich.
Ungeimpft.
Ungeimpft. Sputnik geimpft gleich.
Ungeimpft.
Richtig. Erkrankt plus 6 Monate gleich.
Ungeimpft. Ich dachte, das ist ein Witz. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Das ist kein Witz.
Das muss doch jeder Idiot merken.
Es ist wirklich so. Ich hoffe, dass ein paar zuschauen, die vielleicht noch glauben, dass das Ganze irgendwo echt ist. Aber es ist wirklich so, wie wir es gesagt haben. Alles, was ich jetzt gesagt habe, ist wirklich der Status ungeimpft. Und ja, ich glaube, da braucht man nicht mehr noch dazu was zu sagen.
Also es ist ja ganz einfach. Jeder, der krank ist, ist ungeimpft und jeder, der nicht krank ist, der gilt als geimpft, auch wenn er nicht geimpft ist. So einfach ist das.
Ja, ich fand das eigentlich eine gute Zusammenstellung.
Oh Mann, ey. Ja. Fangen wir an. Ja. Also, zuerst hatten wir die Kollegin Christiane Ringeisen, hochengagierte Arbeitsrechtlerin, Gründungsmitglied von Anwälte für Aufklärung. Sie ist Anwältin für Betriebsverfassungsrecht und Arbeitsrecht, hat was erzählt zur 3G-Regelung am Arbeitsplatz. Das ist sowohl ein Eingriff in die Berufsfreiheit der Arbeitnehmer als auch ein Eingriff in die unternehmerische Freiheit der Arbeitgeber. Beides ist geschützt in Artikel 12 Grundgesetz, des deutschen Grundgesetzes. Sie sagt, das, was hier mit dieser 3G-Regelung gemacht worden ist, ist, der Arbeitgeber hätte keine solche, wenn der Arbeitgeber das ohne gesetzliche Grundlage macht, er hätte keine solche Zutrittsvoraussetzung für seinen Betrieb schaffen dürfen. Darf man nicht. Weil das klar war, also so blöd sind die dann doch nicht auf der anderen Seite, sind zwar blöd, aber so blöd nicht, weil das klar war, hat man die Marionetten im Parlament benutzt, um eine gesetzliche Zutrittsvoraussetzung zu schaffen. Du musst also mit dieser 3G-Regelung da rein, sonst kommst du eben nicht rein. Sie sagt, das ist sprachlos. Sie ist sprachlos, wie hier die Verfassung in die Tonne gekloppt wird. Aber wir haben neben dieser gesetzlichen Regelung völlig parallel, das ist in 28b Infektionsschutzgesetz, glaube ich, geregelt, da haben wir noch immer den Paragraphen 5 Arbeitsschutzgesetz. Was bedeutet das? Man muss, wenn man als Arbeitgeber am Arbeitsplatz Dinge macht, weil man sagt, irgendwas ist hier gefährlich, ihr müsst jetzt, was weiß ich, ihr dürft nur noch im Handstand hier rein, weil beispielsweise das Virus Leute, die im Handstand laufen, nicht angreift. Ist ja bekannt, dieses Virus ist hochintelligent, wenn man im Restaurant ist. Es kann dich nicht attackieren, wenn du sitzt, aber wenn du zur Toilette gehst, super gefährlich. Ja. Auch die Uhrzeiten, kennt dieses Virus ganz genau nach 21 Uhr oder 22 Uhr, je nach Gutdünken des jeweiligen Kaisers, in dem Fall vielleicht Söder. Danach ist das Virus richtig gefährlich, vorher nicht so richtig. Da darf man nicht mehr raus, auch nicht mit dem Hund. Also jedenfalls, wenn man solche Regeln trifft und sagt, An meinen Arbeitsplatz dürfen nur noch Leute, die im Handstand hier reinkommen. Oder jetzt sind die 3G-Regeln. Dann musst du eine Gefährdungsanalyse durchführen. Dann musst du eine Gefährdungsbeurteilung durchführen. Dann musst du feststellen, was spricht dafür, dass das hilft und was spricht dagegen, dass das hilft. Und da sagt sie, da können wir die ganzen, da können wir in diese Gefährdungsanalyse, können wir die ganzen Gutachten, die wir haben, einfließen lassen. Wir können versuchen, mit Sachverständigen zu arbeiten. Wir müssen außerdem feststellen, wo fand denn eigentlich die Infektion statt, wenn es da, wenn das eine Grundlage ist. Au, alles ist hier infiziert oder so. Fand die am Arbeitsplatz statt? Wenn die am Arbeitsplatz stattfand, muss dann nicht vielleicht die Berufsgenossenschaft dafür bezahlen? Überhaupt die Sache mit den Versicherungen, ne? Das wird ja noch ein ganz großes Fass werden, was jetzt immer offener wird. Jedenfalls, wenn die Gefährdungsanalyse ergibt, dass die Maßnahmen nichts bringen, aber dafür super gefährlich sind, es spricht ja viel dafür, dass die 3G-Leute möglicherweise Superspreader sind. Mhm. Ne? Wir haben jetzt eben gerade die Statistiken gehört, die Viruslast bei doppelt Geimpften ist 251 Mal höher als bei denjenigen. Da müsste man doch sagen, allein schon die Gefährdungsanalyse spricht dafür, dass wir das besser nicht durchziehen hier. Das Leistungsverweigerungsrecht hat sie dann auch noch angesprochen, was sich daraus ergeben könnte des Arbeitnehmers. Er könnte, das steht bei uns im BGB, also im bürgerlichen Gesetzbuch, euer Zivilgesetzbuch ist dem nahezu identisch, 273 BGB, wenn du einen vernünftigen Grund hast, deinen Job nicht anzutreten, dann hast du einen Anspruch auf Lohnfortzahlung. Ja, wenn du also belegen kannst im Rahmen dieser Gefährdungsanalyse, dass das, was dein Arbeitgeber da von dir verlangt, super gefährlich ist und dein Leben gefährdet, das ist ja das Gegenteil von dem, was er beabsichtigt, dann brauchst du den Job, dann musst du nicht zur Arbeit erscheinen. Dann hast du ein sogenanntes Leistungsverweigerungsrecht, aber Anspruch auf Lohnfortzahlung. Wenn er also sagt, ich zahle dich dann nicht mehr, dann muss er dich trotzdem bezahlen. Und so hat es Christiane Ringeisen geschildert, in den Arbeitsgerichten gibt es schon noch ein paar Richter, die einfach Dienst nach Vorschrift machen und eben auch diese gesetzlichen Regeln anwenden. Du musst nur nachweisen im Rahmen der Gefährdungsanalyse, dass das, was dein Arbeitgeber da auf den gesetzlichen Druck hin, auf 28b Infektionsschutzgesetz hin anzettelt mit seinen 3G-Regelungen, am Ende kontraproduktiv ist und nach hinten losgeht und dich gefährdet. Ja, jedenfalls sind wir uns alle darüber im Klaren, dass ansonsten hier in Deutschland, aber auch bei euch in der Schweiz, aber auch in Österreich, werden wir gleich noch hören, die Gerichte inzwischen mehr oder weniger schlapp gemacht haben, sich also unterworfen haben, gleichgeschaltet worden sind. Das heißt also, wir müssen weiterhin vor allem, auch im Rahmen dieser Gefährdungsanalysen geht das, gegenüber dem Arbeitgeber Informationen rausgeben. Eben auch dem Arbeitgeber, damit ihm klar wird, was du da machst, das bringt uns alle um möglicherweise. Und wie das wirkt, wie diese Informationsbeschaffung und Weitergabe auf Menschen wirkt, die ja bis dahin vielleicht skeptisch waren, Das ist so ein Beispiel, das hatte ich am Freitag erzählt. Meine Frau hat es mir gerade vorher erzählt. Ist wohl ein Fall aus der Basis gewesen. Da war so ein Ehepaar, die sich wegen Corona total zerstritten hatten. Die standen kurz vor der Scheidung. Sie hat alles gesehen und er wollte nichts sehen. Und dann haben sie sich aber geeinigt im letzten Jahr. Wir gehen aber jetzt doch auf so eine Demo. Das war eine der beiden in Berlin, wahrscheinlich die vom 31.8., wo ja richtig viele Leute waren, also deutlich über 1 Million. Ich war da, wir hatten einen Polizeibeamten da, der uns hinterher auch im Ausschuss berichtet hat, wie man normalerweise diese Menschenmassen dann mengenmäßig misst. Und es waren viele Menschen da, also es waren nicht 1.000 oder 1.200 oder 17.000, es waren über 1 Million. Und da ist der Mann, also seiner Frau zuliebe, hat er gesagt, ist okay, mach ich mit. Ist da hingegangen, hat lauter friedliche Leute gesehen, hat sich gewundert, dass da kein, was ja vorher angekündigt war, dass da kein Terror herrschte, dass nichts los war, lauter normale Menschen, mit denen man sich normal unterhalten kann. Und dann gingen sie abends nach Hause und haben im Fernsehen gesehen, dass da nur 3 Leute waren. Und da hat er gesagt, shit, das habe ich aber nun selber gesehen. Ja. Ich glaube, du hast recht, wir werden hier verarscht. Mhm. Die Ehe ist gerettet, und ein paar Leute sind wacher geworden. Also so läuft das ganze Spiel. Auch wenn die Justiz da nicht so richtig mitmacht, das richtige Leben sorgt schon dafür, dass diese Tatsachen dann in dem einen oder anderen Fall doch ans Licht kommen. Nach Christiane Ringeisen haben wir Walter van Rossum uns angehört. Das ist ein Journalist und Publizist, der etliche Bücher geschrieben hat. 2007 schon die Tagesschau, wie man in 15 Minuten die Welt unbegreiflich macht. Also Humor hat der Mann. 2021 meine Pandemie mit Professor Drosten, vom Tod der Aufklärung unter Laborbedingungen. Und jetzt im Dezember 2021 ist sein neuestes Buch rausgekommen, Die Intensivmafia. Er sagt, Mensch, schon wenn man nur die Grundrechenarten beherrscht, dann erkennt man doch, dass das, was uns an Zahlen übermittelt wird, komplett falsch ist. Es gab zum Beispiel zu keinem Zeitpunkt die Gefahr, dass das deutsche, in den anderen Ländern ist es nicht anders, aber er hat jetzt über das deutsche Gesundheitssystem gesprochen, dass das deutsche Gesundheitssystem vor einer Überlastung steht. Diese ständige Notlagensituation, die uns suggeriert wird, wird eben nur suggeriert, sie wird nur simuliert. Natürlich gibt es hier auch einen Mitnahmeeffekt, wenn man den Kliniken Kohle dafür bietet, dass sie Betten frei halten, dann machen sie das eben. Die Geschichten, die er dazu aber erzählt hat, die sind schon erstaunlich. Also die Sache mit den Intensivbetten, das ist ja nun immer wieder durch die Medien gegangen. Auch die Bild-Zeitung hat berichtet, dass da gelogen wurde, dass es nur so knallt. Im April 20, damit fing er an, gab es 43.000 Intensivbetten. Heute gibt es noch 23.500 Intensivbetten. Kein Wunder, dass da geheult wird von wegen, wir haben zu wenig Betten. Wieso macht man das mitten in einer Pandemie? Warum baut man so viele Betten ab? Gibt dann auch noch 10.000 Notfallreservebetten, aber dazwischen wird hin und her geschoben in einem Ausmaß, das kein Mensch mehr verstehen kann. Fakt ist jedenfalls unterm Strich, dass sogar das Bundesministerium für Gesundheit ja eine Pressemitteilung gemacht hat, wo es am Ende hieß, dass zu keinem Zeitpunkt die Gefahr bestand, dass das Gesundheitssystem überlastet ist. Er hat dann an zwei Beispielen, einmal aus Offenbach und einmal aus dem Osten in Sömmerda, dargestellt, wie da mit den Betten hin und her geschoben wird, wie die immer wieder neu berechnet werden, wie man aus Low-Care-Betten plötzlich High-Care-Betten macht, indem man nämlich ein Beatmungsgerät daneben stellt, kostet 15.000 Euro und wie dann mit solchen Betten super viel Geld verdient wird, wenn man diese Betten dann frei hält, dann kriegt man als Krankenhaus ursprünglich 500, glaube ich, Euro oder sowas, dann irgendwann wurde es ein bisschen weniger. Also da wird einfach nur getrickst nach Strich und Faden. Viele Betten wurden abgemeldet, damit die Kliniken an der Kapazitätsgrenze arbeiten würden. Die wurden abgemeldet, also die Notfallbetten aus den ICU-Units, Intensive Care Units, abgemeldet und dann übergeführt in die Notfallreserve. Da waren sie dann, aber sie standen nicht mehr wirklich zur Verfügung.
Da war doch diese Geschichte damals mit dem Skandal, was man das aufgedeckt hat. Da gab es ein gewisses Stichdatum, ab Datum X. Wenn du eine gewisse Belastung hast von deiner Intensivstation, nur dann bekommst du Kohle. Dann hat das jemand auseinandergenommen und bei den meisten Kliniken siehst du, genau an dem Tag wurden die Intensivbetten abgebaut und somit wurde natürlich die Belastung in Prozente wurde erhöht, dass sie über die 75% kommen und ja, so Kohle kassieren. Das war eigentlich der Skandal, aber das interessiert eigentlich kein Mensch. Das ist ja, macht man heutzutage so.
Du haust die Bettenzahl künstlich runter, damit du an diese Belastungsgrenze kommst und dann die zusätzliche Kohle kassierst. Genau. Das ist sehr gut auf den Punkt gebracht. Genau so ist es. Tatsächlich hat man nicht mehr Notfallpatienten als vor einem Jahr gehabt, aber weniger Betten. Jetzt sind die Betten aber zu 100% oder 75% oder 100% ausgenutzt. Gleichzeitig hat man aber weniger Personal. Und das sagt Chaos. Selbstkreiertes Chaos. Die Frage, wo ist das Personal geblieben, hat ihm keiner beantworten können, sagt er. Man erfährt nur einfach, dass es einen Personalmangel gibt, anstatt irgendwie, man müsste ja mal drüber nachdenken, kann man nicht vielleicht Leute, die nicht mehr da sind, die in Pension gegangen sind, reaktivieren, kann man Leute aus dem Ausland holen? Nö, man lebt eben mit dem Chaos, weil das Chaos ja gewollt ist. Im Grunde ist das ein Dreiklang, der da abgeht. Die epidemische Lage nationaler Tragweite, das ist die deutsche Übersetzung dieses Public Health Emergency of International Concern. Die epidemische Lage nationaler Tragweite liegt vor allem aus einem einzigen Grund vor oder nur dann vor, wenn das Gesundheitssystem droht, überlastet zu werden. Das ist der Kern der epidemischen Lage nationaler Tragweite. Das ist Punkt 1. Das ist die Ausgangslage. Wie kriegt man das hin? Indem man mit diesen Betrugsmanövern, wie eben geschildert, da kann man noch sehr viel mehr zu sagen, aber diese Zahlenspielereien wollen wir uns jetzt ersparen, indem man mit diesen Betrugsmanövern diese epidemische Lage nationaler Tragweite kreiert und sagt, wir haben zu wenig Betten, wir haben zu wenig Personal, wir sind vollständig überlastet. Der dritte Schritt ist dann der entscheidende, weil da will man ja hin. Mensch, wir müssen jetzt die Maßnahmen verschärfen. Wir brauchen auf der Grundlage dieser extremen Notlage, brauchen wir verschärfte Maßnahmen. Zum Beispiel in Österreich, diesmal ein Lockdown für alle. Wolfgang Wodak hat sich noch dazwischen geschaltet, sagte dann, eine Sache muss man auch noch bedenken, der sogenannte medizinische Dienst, der ursprünglich eine unabhängige Truppe war, die überprüft haben, ob die Krankenhäuser, ich sage das jetzt mal ganz grob unwissenschaftlich und unjuristisch, ob die Krankenhäuser wirtschaftlich vernünftig arbeiten. Und die in 50% der Abrechnungen falsche Abrechnungen festgestellt haben. Dieser medizinische Dienst ist jetzt den Krankenkassen weggenommen worden, ist einer Bundesbehörde unterstellt worden. Das heißt also, genau die Marionetten, die in der Bundesregierung für die Hintermänner der Corona-Krise unterwegs sind, genau die steuern jetzt auch noch den medizinischen Dienst. Und plötzlich gibt es gar keine falschen Abrechnungen mehr. Mhm. Vorher 50%, alles weg. Tja, die Pandemie der Ungeimpften. Alles gefaked, sagt Walter von Rossum. Ich habe dazu von den Zuschauern während der Sitzung habe ich da Hinweise bekommen, habe dazu zwei Sachen vorlesen können, wonach eine Krankenschwester war das, glaube ich, in, warte mal, ich finde es gleich wieder, wo eine Krankenschwester in Österreich Folgendes berichtet. Moment, haben wir gleich. Wutsch. Hat mir gleich danach, als ich es verlesen hatte, gleich danach noch
ein paar. Warte, ich habe hier noch ein Video. Also Moment, ich habe ja schon ein Video, wenn ich noch einblenden kann, zu suchen. Sekunde. So. Hier kommt noch ein Video zu diesem Theater.
Eine Frage habe ich, blöd, an Bundesregierung, Dalbajobi. Was ist, wenn ich im Dorf lebe und kein Auto besitze und muss jetzt für Arbeit Test machen in der Stadt, vor der Arbeit? Muss aber, blöd, in Stadt mit Bus fahren, wo man auch 3G braucht, Dalbajobi. Eine Frage.
Ja, also wir sollten die 3G-Regel auch für Impfzentren einführen übrigens. Findest du nicht, dass das eine gute Idee ist? Dann kommst du gar nicht mehr rein.
Also, wenn wir schon beim Absurdium sind, es gibt auch Wahllokale in Basel, wo man nur noch mit Covid-Zertifikat abstimmen durfte, so nebenbei erwähnt. Muss man darüber nachdenken. Ja,
also das waren die beiden Meldungen, die ich dann zwischendrin bekommen habe. Das eine ist eine Krankenschwester, die schreibt, habe heute Nachtdienst gehabt. Mir ist aufgefallen, dass keine Impfdurchbrüche mehr im Computerkennzeichen sind. Also Geimpfte, die dann krank werden. Es ist nicht mehr erkennbar, dass das Geimpfte sind. Darauf habe ich den Oberarzt angesprochen, dass ich das nicht in Ordnung finde. Er meinte nur, das ist nicht aussagekräftig. Somit, sagt sie, liegen nur mehr Ungeimpfte im Krankenhaus. Genau so ist es. Und die nächste Meldung, im Krankenhaus Bludenz, also beides spielt in Österreich, werden vollständig Geimpfte, die wegen schwerem Verlauf auf der Intensivstation sind, umgestellt auf ungeimpft. Genau, was du eben gerade erzählt hast. Da sie trotz Impfung offensichtlich keine Antikörper aufgebaut haben, werden sie den Nicht-Geimpften gleichgestellt. Kein Wunder, dass laut offiziellen Zahlen so viele Nicht-Geimpfte auf den Intensivstationen sind. Das ist genau das, was Walter von Rossum sagt. Das sind hier nur noch hilfloseste Taschenspielertricks, mit denen die Illusion aufrechterhalten wird.
Hast du das mitbekommen, dass der Spahn 2022 auf 2G setzt, und zwar das ganze Jahr, unabhängig von Inzidenzen? Hast du das mitbekommen?
Nee, das ist mir neu.
Hör mal rein.
Durchgängig einfach mal wirklich 2G für alle Lebensbereiche. Das ist sozusagen das Gleiche indirekt, aber eben am Ende auch leichter durchsetzbar und umsetzbar, weil das ist schon auch ein Punkt. Wie setzt man sowas eigentlich durch und um, ohne dass irgendwie alles auseinanderfliegt? Und ich finde einfach mal die Ansage, liebe Leute, das Jahr 2022 wird eins sein. Und zwar egal, wie gering die Inzidenz ist, stellt euch darauf ein, 2G geimpft oder genesen, und zwar auffrisch geimpft, dann ab einem Punkt X, gilt mindestens mal das ganze Jahr 2022. Wenn du irgendwie mehr tun willst als dein Rathaus oder deinen Supermarkt besuchen, dann musst du geimpft sein.
Ja, also Verbrecher ist das Wort, was man für ihn eigentlich hätte erfinden müssen, wenn es das nicht schon gegeben hätte. Verbrecher, Anders ist das nicht zu bezeichnen. Mal sehen, wie hoch seine Halbwertszeit noch ist.
Muss dir mal vorstellen, wenn jemand sagt, unabhängig von den Inzidenzen, spielt keine Rolle, du kannst noch in den Supermarkt und kannst noch auf die Behörde und sonst gibt's nichts, gibt's nur noch 2G. Also das, also wenn da jetzt irgendjemand noch zuschaut und das noch gut findet, was der da rauslässt, dann muss ich sagen, dann schwenke ich die weiße Fahne und da gebe ich auf, das sind dann die 30%, die regierungstreu und hypnotisiert sind, da habe ich dann keine Worte mehr dafür, also das geht gar nicht.
Nein, nein. Ja, dann sind wir übergewechselt nach Österreich. Wir haben uns mit Dr. Maria Hubmer-Mock unterhalten. Das war oder ist die Allgemeinärztin, Resilienztrainerin, Burnout-Prophylaxe und Initiatorin der Aktion Wir zeigen unser Gesicht. Sehr outspoken. Sie hat darüber berichtet, dass natürlich, was wir eben schon erzählt haben, seit dem 22.11. in Österreich ein Lockdown für alle gilt. Die Leute gehen aber auf die Straße und zwar massiv. Wir sehen das zwar nicht in den Mainstream-Medien, aber in den alternativen Medien sehen wir das. Sie ist seit einem Jahr tief drin in der Recherche. Jetzt, seitdem es den Kindern an den Kragen geht, man will ja jetzt ab 5-Jährige, in den USA übrigens wird schon ab 5 Monaten getestet. Oh. Ja, man will ab 5-jährigen Kindern, ab 5-jährige Kinder impfen, weil eine Erweiterung der Notfallzulassung offenbar jetzt durchgesetzt werden oder durchgesetzt worden ist. Impfpflicht in Österreich wird diskutiert. Sie sagt, es ist eine Gefahr, dass Österreich für Mr. Global das Testzentrum für die Welt ist. Nun gut, das glauben auch die Israelis, das glauben auch die Commonwealth-Länder. Aber in der Tat, bisher sind es ja nur wenige Länder. Österreich ist eins davon, der Vatikan ist, glaube ich, ein anderes, die tatsächlich diese Impfpflicht, die bisher ja immer nur, nein, das machen wir nicht, diese Impfpflicht durchsetzen. Also es kann insofern schon ein Testzentrum sein, aber sie bekommen in Österreich eine tolle Solidarität aus Paris und aus London, Riesendemos, über 300.000 Menschen auch in Wien, am Goethe-Denkmal, da ist die Inschrift, der Lebende soll hoffen und genau das tun die Lebenden auch. Der Mainstream framet natürlich alles. Vor der Demo wird dann der halbleere Platz gefilmt, um hinterher sagen zu können, guck mal, sind gar keine Leute da gewesen. Inzwischen blicken das aber sehr viele Leute. In ganz Österreich gehen die Leute auf die Straße. Wir zeigen unser Gesicht. Unter diesem Motto liefen viele dieser Demo-Märsche. Sie sagt auch, man kann Covid, es bestreitet ja niemand, dass es dieses Virus gibt, ob es es nun als Covid oder sonst was bezeichnet, ist ja egal. Man kann das mit Early Home Treatment sehr gut behandeln. Im FPÖ-Fernsehen hat sie ein Interview gegeben. Nach dem Interview, wen wundert's, hat sie eine fristlose Kündigung bekommen. Ist ihr aber egal, weil sie nämlich noch eine zweite Bildungsschiene hat und auf der macht sie jetzt weiter. Warum hat sie eine fristlose Kündigung bekommen? Weil sie angeblich Patienten beschwert haben über sie. Sie fragt nach, wer war denn das oder wie viele gibt es denn da? Ja, es sollen so 10 Leute gewesen sein. Also es ist offensichtlich gelogen, offensichtlich frei erfunden. Da hat sie gesagt, jetzt reicht's mir. Sie hat jetzt ihre eigene Telegram-Gruppe, ist dann also auch gegangen, hat eine eigene Telegram-Gruppe mit einmal 11.000 Leuten, einmal mit 16.000 Leuten. Überall laufen Demos, in Klagenfurt, in Innsbruck, in Frankfurt lief jetzt was, in München war auch was, das war gekoppelt an die Karl-Hils-Gedächtnisgeschichte. Sie ist jedenfalls auch ausgestiegen aus der Ärztekammer. Das Problem in Österreich ist wie überall sonst dasjenige, dass man nur unzureichenden Zugang zu den Mainstream-Medien kriegt. Es gab da oder es gibt immer noch in Österreich eine etwas bessere Möglichkeit als in Deutschland. In Deutschland ist ja alles zugenagelt. Die volle Kontrolle über die Mainstream-Medien haben die Leute, die Corona inszeniert haben. Auch sie sagt, die Viruslast bei Geimpften ist nach den neuesten Studien genauso hoch wie bei den Ungeimpften. Naja, die beiden Studien, auf die wir eben verwiesen haben, bei denen ist die Viruslast 251 Mal höher sogar. Also kontraproduktiv, also Gefährdungsanalyse sagt, das geht nicht, Arbeitgeber, was du hier machst. Aber selbst wenn es so wäre, dass die Viruslast nur in Anführungsstrichen genauso hoch ist wie bei den Ungeimpften, dann ist in dem Moment schon die Impfpflicht vom Tisch, weil es keinerlei Sinn mehr macht, Menschen, denen nicht geholfen wird, einem Risiko, wie wir das hier jetzt aus den Nebenwirkungen erkennen können, einem Risiko auszusetzen, was gigantisch ist. Tja, die Bevölkerung atmet jedenfalls auf, wenn überhaupt etwas gesagt wird. Es stehen jetzt tatsächlich alle zusammen. Sie hat kurz noch auf ihren Ehemann, Herrn Hubner, Bezug genommen, der nach einem Statement, wo er sich gegen die Kinderimpfung ausgesprochen hat, was jeder klardenkende Mensch tun muss oder eben zum Kinderschänder wird, wo er sich gegen die Kinderimpfung ausgesprochen hat, da wurde auch gegen ihn sowas wie ein Inquisitionsprozess abgezogen. Gegen sie laufen Disziplinierungen zum Schutz der Bevölkerung. Zum Schutz der Bevölkerung. Also der Euphemismus dafür, dass man Mord zulassen muss, ist derjenige, wir müssen diejenigen, die vor dem Mord warnen, wir müssen diejenigen aus dem Verkehr ziehen, weil das schützt die Bevölkerung. Also es wurde dann noch so ein Video eingespielt, das kennst du garantiert, das ist ein Interview oder das war ein Gespräch im österreichischen Fernsehen, zwei Arzttypen, du hast gedacht, das ist von Loriot, hätte es nicht besser erfunden werden können. Absolut irre. Da ruft eine Frau an, glaube 65 Jahre alt oder so, sagt, ich bin einmal geimpft worden und ich und das zweite Mal auch und dann hatte ich einen Schlaganfall. Ich weiß nicht, ob ich mich das dritte Mal impfen soll. Zwei völlig ahnungslose Volltrottel, also man weiß nicht, ob die irgendwas studiert haben oder ob die nur so tun, sagten dann, nee, hat nichts mit der Impfung zu tun. Sie wissen zwar nichts über die Frau, aber das hat auf jeden Fall nichts mit der Impfung zu tun. Dann fragen sie, welcher Impfstoff war es denn? Ja, BioNTech. Ja, der macht sowas überhaupt nicht. Dann, weißt du, so wie Leute, die keine Ahnung von gar nichts haben, wenn ich Anwälte sehe, die Fragen stellen, auf die sie nicht vorher die Antwort wissen, dann weiß ich, aha, du bist noch nicht lange im Geschäft. Stellt einer von den beiden die Frage, wann sind sie denn geimpft worden? Wahrscheinlich hat er sich erhofft, dass sie sagt, vor 7, 8 Monaten. Die hat aber gesagt, vor 2 Tagen.
2 Tagen.
Da fiel ihm auch nicht mehr so ganz viel ein. Also die berühmte Frage, wie man seit O.J. Simpson weiß, jeder Anwalt, stelle niemals einem Zeugen eine Frage, auf die du nicht vorher die Antwort weißt. Er stellt die Frage und es wird ihm alles ins Gesicht gehauen. Da fiel ihm nichts mehr zu ein. Es kam noch besser. Sie erzählte dann über ihren Sohn, ich glaube 30 Jahre oder sowas, der hatte auch einen Schlaganfall, wenn ich mich recht entsinne, auch nach Impfung. Und die beiden dann immer, nein, mit der Impfung hat das nichts zu tun. Also solche Leute müssen doch aus dem Verkehr gezogen werden.
Das war 4 Tage später, hat der Sohn das auch gehabt, sogar einseitige Lähmung. Und dann hast du gesehen, dass beide Ärzte sich, also es war nicht, ob es Ärzte waren, dass sich beide Personen angeschaut haben, so, was machen wir jetzt? Da kamen sie doch ein bisschen unsicher. Und dann haben sie doch noch gesagt, ja, dass sie kam mit der Entschuldigung, dass sie wahrscheinlich ein Problem haben mit der Blutgerinnung und sie sollen das bitte untersuchen. Sie haben das gesagt, das hat wahrscheinlich mit Geneffekt irgendwie so in die Richtung zu tun. Aber da muss ich dann auch sagen, oh meine Güte, also das war heftig. Aber ich könnte das gerne schauen auf meinem Kanal. Da seht ihr das Interview auf dem Telegram-Kanal, wenn es nicht glaubt. Das kam bei ORF hochoffiziell, bei Mainstream. Sehr sehenswert, das anzuschauen.
Ja. Also wirklich, Loriot hätte wahrscheinlich im Grab rotiert, wenn er das gesehen hätte, aber das Lachen wäre uns allen und ist uns allen im Halse stecken geblieben.
Ja.
So viel Blödheit, so viel dreisteste Blödheit, da fragst du dich, wie viel kostet das, solche Volldeppen zu kaufen? Ne?
Unglaublich. Ja. Ich habe noch den Impfdurchbruch, kann ich dir schnell zeigen. Das ist der offizielle, nicht, dass das heißt, wir schwurbeln wieder mal Runde. Wöchentlicher Lagebericht des RKIs vom 25.11., weil es gibt immer wieder Menschen, die sagen, bringt doch mal Fakten, ich hoffe, das ist offiziell genug. Oder vielleicht hat sich dann RKI geirrt, das könnte natürlich auch sein. Wir haben einen Impfdurchbruch von 71,4% bei 60 und Ältere und bei den Verstorbenen mit oder an Covid-19 haben wir einen Impfdurchbruch von 52,5%. Also, liebe Menschen da draußen, bitte sagt nie mehr, wir hätten eine Pandemie der Ungeimpften. Zumindest nicht in Deutschland. Das ist in anderen Ländern wahrscheinlich genau gleich. Aber Deutschland, ich hoffe, dass wir das jetzt bewiesen haben, das hat nichts mit einer Pandemie der Ungeimpften zu tun. So, das wollte ich auch noch schnell erwähnt haben, weil das ist immer noch im Raume von einigen Menschen, die wirklich glauben, die gesunden Menschen sind daran schuld, dass diese Möchtegern-Pandemie nicht aufhört.
Ungeimpften.
Ja.
Danach kam dann Professor Dr. Andreas Sönnigsen, der lehrt an der Uni in Wien. Er ist Wissenschaftler und Allgemeinmediziner, ehemaliger Vorsitzender des Deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin und bis Januar 2021 war er Mitherausgeber der Zeitschrift für Allgemeinmedizin ZFA. Er sagt, der Verlauf der Pandemie er äußert sich zum Verlauf der Pandemie. Da sind übertriebene Zahlen, die insbesondere in Österreich, er lehrt ja in Wien, durch die Massentests hervorgerufen werden. Und die tatsächliche Belegung der Spital- und Intensivbetten, das haben wir jetzt so oft schon angesprochen, ist natürlich eine völlig andere als das, was uns kolportiert wird. Gegen ihn laufen inzwischen drei Disziplinarverfahren. Eins davon hat er schon vor dem Verwaltungsgericht in Wien gewonnen. Und zwar nur deshalb, weil er auf die Impfungen hinweist und sagt, das gibt da keine Vorteile, aber dafür sehr große Gefahren. Und weil er irgendwo gesagt hat, dass die Politik mehr als 35 Millionen Deutsche mit ihren Regelungen von der Gesellschaft ausschließt, was ja der Wahrheit entspricht. Er hat uns dann so eine PowerPoint-Präsentation gezeigt, 20 Monate Covid in Österreich. In dieser Kurve sieht man, oder in der ersten Kurve, die er uns gezeigt hat, sieht man, dass der erste Lockdown, das war da im März 2020, einen kleinen Knick nach oben gesehen hat. Covid-Fälle. Dann gab es im Herbst die zweite Welle. Das ist schon ein relativ größerer Anstieg gewesen. Da gab es im Höchstfalle Neuinfektionen, in Anführungsstrichen, also Positivtests, mehr ist es ja nicht, von 9.000 pro Tag, positive Testergebnisse. Und jetzt sehen wir dann endlich, so sagt er, endlich sieht man richtig die Pandemie. Endlich steigt es steil nach oben am 18.10. Endlich haben wir die lang ersehnte, so hat er es ausformuliert, Pandemie. Warum? Woran liegt das? Ja, an den Tests. Ne? Tests in Österreich, 1.107.425. Positive Tests, also Testpositive in Österreich, 1.107.425, das sind 12,4%. Dafür hat man aber um die 108 Millionen PCR-Tests durchführen müssen. Österreich hat nur 8,9 oder so Millionen Einwohner. Ne? Also du siehst, du kriegst es nur noch mit massenhaften Tests hin, dass du hier wenigstens den Schein erreichst, dass hier eine Pandemie herrscht. Ja, die Viviane hat dann gefragt, sag mal, sie hätte da gehört, da gibt es inzwischen Kickbacks von den Testbetreibern, von den Testverkäufern für Landräte und für Politiker. Darüber wusste er aber nichts. Ich muss mal Viviane noch mal genauer fragen. Sie scheint da sehr gute Informationen zu haben. Ich konnte sie in dem Moment nicht nachfragen. In Österreich werden natürlich auch wie anderswo die Geimpften getestet, weil sie nämlich genauso infektiös sind wie Ungeimpfte. Mhm. Warum fragt sich da keiner, warum lasse ich mich eigentlich impfen? Ne? Warum lassen wir es nicht gleich bei den Tests? Ne? Ja, die gesamte evidenzbasierte Wissenschaft, so sagt er, wird hier in Frage gestellt. Ein völliger Irrsinn. Die nächste Kurve, die er gezeigt hat, ist die mit den Todesfällen. Auch da wieder der gleiche zeitliche Ablauf. Wir hatten einen kleinen Knick nach oben zur Zeit des ersten Lockdowns, wobei der Lockdown, das ist ja inzwischen allgemeinkundig, erst verkündet wurde und erst durchgesetzt wurde, als die Pandemie oder die Grippe oder was auch immer, Viruserkrankung schon längst vorbei war. Dann bei der zweiten Welle gab es dann schon eine ganze Reihe von Todesfällen. Aber sagt er, das handelt sich bei Covid um eine Erkrankung ganz überwiegend alter Menschen, die zu über 98% Vorerkrankungen haben. Das Durchschnittsalter liegt bei 80 Jahren. Der nächste Mann, nämlich Dr. Fiala, hat das noch mal ein bisschen deutlicher gesagt, aber bleiben wir noch mal bei Herrn Sönnigsen. Auch da haben wir dann noch mal das Thema angesprochen, seit Beginn der Impfungen. Aber erst seither gibt es eine Übersterblichkeit, vorher nicht. Nämlich eine, die zwischen 10-12% seit September ungefähr betrifft, in allen Ländern beträgt. Die unter 60-Jährigen, da sterben die Geimpften, bei den unter 60-Jährigen sterben die Geimpften inzwischen doppelt so häufig wie die Nicht-Geimpften. Da kann sich jeder ja versuchen, seinen Reim drauf zu machen. Sehr viel bei diesen Todesfällen, sagt er, hat mit Falschbehandlung zu tun. Unter anderem wurden sehr viele Menschen getötet dadurch, dass man sie zu früh beatmete. Wolfgang hat das ja auch nochmal erklärt, diese frühe Beatmung, anstatt das mit einer ganz normalen Sauerstoffzufuhr zu regeln. Die Beatmung ist ja invasiv und dabei wird sehr häufig, wird im Rachenraum irgendwas verletzt. Und dann gelangt dieses Virus, was normalerweise hier abgefangen wird, in die Blutbahn. Das ist genauso, als wenn du es injizierst. dadurch werden die Probleme überhaupt erst herbeigeführt. Also Falschbehandlung.
Bei den Toten, Rainer, habe ich hier noch ein Tor, das ist auch sehr spannend. Das heißt, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast.
Nee.
Israel Launch Dose, dritte Dose am 30. Juli. Offizielle kann man nachschauen, Statistik, wie das explodiert ist. Wenn man das vergleicht mit Schweden, das sind Anzahl Tote, einfach generell, Number of Deaths of Covid-19, ist schon sehr eindrücklich, wenn man dieses Datum vergleicht mit dem steilen Anstieg. Weil Israel gibt ja Vollgas und die sind ja schon an der, glaube ich, vierte Dose. Also ich weiß nicht, aber wenn ich diese Grafik sehen würde, das würde mir zu denken geben, wenn ich in Israel leben würde.
Das haut rein.
Das
sieht ganz, ganz, ganz böse aus. Also da muss man nicht irgendwas studiert haben, um zu sehen, dass das ganz, ganz schlecht ist, was die Impfung da, insbesondere die dritte Dosis angerichtet hat.
Die dritte gibt Vollgas. Und das ist das, was ja auch die Experten sagen, dass diese jede Buße, der noch kommt, das Immunsystem entsprechend um x Prozente auf der Zeitachse schwächt. Und das könnte böse Weihnachten geben.
Ja. Tja. Seine Empfehlung ist, wenn man Covid hat, dann soll man sich verhalten wie bei der Grippe. Auch die Grippe ist ein respiratorisches Problem, also Atemwegserkrankungsproblem. Man soll einfach im Bett bleiben und viel trinken. Wolfgang hat ihm da auch gleich zugestimmt. Hat dann gesagt, die Hospitalisierungs- und Intensivbehandlung, die Zahlen sind alle gelogen, die in der Öffentlichkeit kolportiert werden. Nichts stimmt. Bei der ersten Welle war es so, dass 5% der Spital-, also der Krankenhausbetten, tatsächlich belegt waren, also von wegen Überlastung. Jetzt ist alles voll ausgeschöpft und trotzdem sind 25% der Intensivbetten nur besetzt. Bei der ersten Welle waren es 5% der allgemeinen Krankenhausbetten und 25% der Intensivbetten. Voll ausgeschöpft? Quatsch. Jetzt bei der nächsten Welle sind es 55% und also Krankenhausbetten und 40% Intensivbetten. Aber, sagt er, bei uns sind ja, komisch, dass es überall gleich ist, massiv Krankenhausbetten abgebaut worden. Gleiche Situation wie bei uns. Mit künstlichen Taschenspielertricks werden die Zahlen zurechtgebastelt.
Und du bekommst neuerdings, wenn du das, wie mehr Betten, dass du abbaust, umso mehr Kohle gibt es.
Ja.
Das ist auch das, was viele nicht wissen. Das hat letztes Mal, habe ich auch einen Artikel gesehen, wie mehr Betten, dass du abbaust, umso mehr Kohle bekommst du. Das ist wirklich so in Deutschland. Das ist unglaublich.
Ja, überall.
Und Deutschland, überall so. Deutschland habe ich auch noch etwas, sehr interessante Grafik. Krankenhausbelegungstage jeweils von Januar bis September. Und zwar von allen Krankenhaustagen. Es geht jetzt nicht um Corona oder irgendwas, sondern einfach für alles. Da siehst du blau die alle Fälle und rot Fälle mit Intensivaufenthalt. Jetzt frage ich euch, liebe Menschen da draußen, hätten wir eine ganz, ganz schlimme Pandemie, wie könnt ihr euch das bitte erklären, dass diese Anzahl Tage, die Summe der Tage, rückläufig sind? Ich frage für einen Freund. Also,
Ja, er hat auch noch, also er sagt, es geht hier natürlich nicht um Gesundheit. Ne? Das ist ja ganz offensichtlich, wenn man sich diese Zahlen anguckt, wenn man sich das anguckt, was du gerade eben gezeigt hast, wenn man sich ansieht, auch das hat er berichtet, onkologische Krebsoperationen wurden abgesetzt, die wurden nicht durchgeführt. Gleichzeitig wurden aber Behandlungen wegen Adipositas, also Magenverkleinerung oder so, das wurde durchgeführt. Es kann nicht um Gesundheit gehen, wenn solche Maßnahmen durchgesetzt werden. Wolfgang sagt, geht nicht ins Krankenhaus. Da werdet ihr erst richtig krank. Beispiel nosokomiale, also Krankenhauskeiminfektion. Andreas Sönnigsen sagt, genauso ist es. Gerade auch alte Menschen sollten man nicht verlegen. Sie sollte man in ihrer gewohnten Umgebung belassen, wenn man sich persönlich um sie kümmert. Das hilft, aber nicht, wenn man sie abschiebt ins Krankenhaus, wo sie zudem einer besonderen Gefährdung ausgesetzt werden. Ein Jahr Immunsystem-Trainingspause, sagt Andreas Sönnigsen, führt natürlich zu einer massiven Erhöhung von SARI. Das ist Severe Acute Respiratory Infections. Ja, weil das Immunsystem nicht mehr trainiert ist, kriegt man jetzt eben so richtig was mit der Grippe zu tun. Die Masken, sagt er nochmals, sie sind nicht nur nicht nützlich, sondern sie verursachen Krankheiten. Falsch seien die Meldungen, dass jetzt lauter junge Leute in den Kliniken sind. Auch das ist glatt erlogen. Eine Übersterblichkeit durch Covid hat es nicht gegeben. 37% der Covid-Toten, also jetzt, wir sprechen nicht von den Impfungen, sondern von den Covid-Toten in Österreich, waren Pflegeheimbewohner. In den Pflegeheimen sind 3.200 Menschen pro 100.000 gestorben. In der Allgemeinbevölkerung sind 46 Menschen pro 100.000 Menschen an Covid gestorben. Also man kann schon fast sagen, Covid ist eine eher seltene Krankheit. In Österreich beträgt die Impfquote, auf die ist er auch noch eingegangen, 70%. Das entspricht in etwa dem, was auch in Schweden als Impfquote gilt, aber in Schweden gibt es keine Fälle, merkwürdigerweise. In Gibraltar gibt es 100%ige Impfquote und die meisten Fälle von allen. Also es macht hinten und vorne
ganz komisch. Aber übrigens, Schweden habe ich auch noch was hier gerade gefunden. Nach 10 Monaten 20% mehr Todesfälle, wenn zweimal geimpft, gibt es eine Studie aus Schweden. Ja, muss man mal darüber nachdenken. Tja.
Also die noch leben, können ja nur noch nachdenken, aber die sollten es dann verschärft tun. Ne? Sein Fazit ist, es gibt überhaupt keinerlei Veranlassung für Impfungen, insbesondere von Kindern und Jugendlichen. Im Gegenteil. Das muss unterbleiben, weil sie im Infektionsgeschehen keine Rolle spielen, statistisch null, dafür aber im höchsten Maße gefährdet werden. Es gibt aber insgesamt keine Grundlage für die Impfung, weil es gibt alternative Behandlungsmethoden, die wirksam sind und die keine Gefahr mit sich bringen. Also was soll das alles? Dann haben wir uns Dr. Fiala zugewendet. Der ist Arzt, Gynäkologe und Parteiobmann, Stellvertreter der Partei MFG. Der sagt ganz klar, Corona ist nur ein Vorwand, wie die Regierung uns mit falschen Informationen Angst einjagt und dabei die Gesellschaft zerstört. Das hat er wirklich mit sehr deutlichen Daten und Fakten geschildert. Corona ist nur ein Vorwand für diese Maßnahmen, die in politischen Aktionen münden. Alles an diesem Narrativ ist falsch. Das ist keine besonders ansteckende Krankheit. Die Maßnahmen führen erst zu den Folgen, vor denen wir eigentlich geschützt werden sollen. Also völlig absurd. Er fing an mit dem ersten Patienten. Das war ein deutscher Urlauber in Tirol in Österreich. Keiner der Miturlauber, 23 Leuten war der oder die zusammen gewesen, war positiv. Das heißt, ansteckend kann das nicht sein. Wenn hier einer mit 23 Leuten auf engem Raum zusammen ist und keiner der anderen 23 wird angesteckt, dann kann das nicht wirklich ansteckend sein. Dann wandte er sich dem ersten Fall in Wien zu. Das war der Fall eines Mannes, der tatsächlich 10 Tage mit Symptomen im Krankenhaus war, intensiv sogar behandelt wurde. Da wurden alle Kontakte, 100 Kontakte nachverfolgt. Alle wurden getestet, keiner war positiv. Wow. Kann ja wohl nicht ansteckend sein. Ist also nicht sehr infektiös, nur ein kleiner Prozentsatz wird auch tatsächlich krank. In Ischgl hatten nur 15% der Leute Symptome von diesen positiv Getesteten. Erst die Maßnahmen, betont er wieder und wieder, führten zu den Todesfällen. Pflegenotstand hat man auch in Österreich, in anderen Ländern genauso, weil sehr viele osteuropäische Pflegekräfte quasi geflohen sind nach dem ersten Lockdown. Beim zweiten Lockdown wurden sehr viele Pflegekräfte positiv getestet und sind damit aus dem Verkehr gezogen worden. Und plötzlich wurden die Schwächsten, nämlich die Alten in den Pflegeheimen, allein gelassen. Das ist die Wahrheit. Das führt natürlich auch zu einer Zunahme der Demenz. Man wundert sich, wieso kann das eigentlich so sein? Wolfgang sagt, ja, das ist ja ganz klar. Also gerade bei Menschen, die an Demenz leiden, da ist der Flüssigkeitsentzug von besonderer Bedeutung. Wenn die nicht genug zu trinken kriegen, dann wird dieses Demenzleiden eben noch schlimmer. Die Sterblichkeit nahm nur während der Lockdowns zu. Jetzt natürlich versucht man alles, das im Nachhinein auch noch auf Covid zu schieben. Tatsache wird alles erst durch die Impfungen herbeigeführt. Aber die Lockdowns sind ja auch eine Maßnahme, die angeblich dem Schutz dienten. Sie haben dazu geführt, dass Menschen gestorben sind. Das Ganze ist eine banale Verarschung, so sagt er das. Hat auch nochmal auf die ganzen Tests hingewiesen, die hier in Österreich massenhaft durchgeführt werden. Bei knapp 9 Millionen, ich glaube 8,9 Millionen Einwohner haben die 500.000 Tests am Tag.
Wow.
Das ist gigantisch. Ne? Covid-19 ist, so sagt er, eine seltene Krankheit. Sie ist nicht besonders ansteckend, es ist eine seltene Krankheit. Professor Sönnigsen hat es ja vorher schon erklärt, es betrifft ganz überwiegend, und zwar nicht nur in Österreich, sehr alte Menschen, die zu 97% massive Vorerkrankungen hatten.
Krass.
Ja.
Und die Schweiz, Schweiz übrigens auch, Rekordtestzahlen kurz vor den Wahlen. Was für eine Überraschung. Mit richtigen Rekordwerten muss man das natürlich jetzt noch hochschrauben. Man weiß ja diese falsch positive Werte, dass abgesehen, dass der Test für die Tonne ist, kann man natürlich diese Corona-Zahlen nochmals. Es ist nichts anderes als ein PCR-Test, der nicht geeignet ist für eine klinische Diagnose, und man kann keine akute Infektion mit diesem PCR-Test feststellen. Das ist einfach so, und das glauben noch viele Menschen immer noch nicht, aber irgendwann werden sie es auch verstehen, dass das eigentlich nicht geht, dass nur auf Basis dieses super tollen Goldstandards vom Dr. Osten das Gefühl hat, diese Maßnahmen zu fällen für die ganze Welt. Also es ist ein absolutes No-Go.
Ja, es ist alles ein absolutes No-Go. Also wir werden wahrscheinlich auch unseren Approach ein bisschen ändern müssen, weil es macht einfach keinen Sinn mehr, zum 30.000. Mal die schon bekannten Zahlen zu drehen, sondern wir müssen einfach klarer machen, dass wir es hier mit Irrsinn zu tun haben. Und die dahinterstehenden Menschen entweder gekauft sind oder aber ja, psychopathologische Fälle sind. Die Impfung, die ja eigentlich, also der Impfstoff soll ja eigentlich an der Einstichstelle bleiben. Wir wissen inzwischen, das hat Dr. Fiala auch nochmal bestätigt, dass nach einer Stunde sich 50% der Klamotten, die da drin sind, und ich war danach noch im Zoom mit den Amerikanern, da sind zwei hoch angesehen, ich sage jetzt deren Namen nicht, eine deutsche und eine italienische Immunologin, Biologin, die haben sich mal diese Impfstoffe angesehen, sagen, es ist lauter Zeug drin, das verbindet sich, das bildet komische Strukturen, das gehört da definitiv nicht rein. Wir wissen noch nicht, was es ist, aber es gehört da nicht rein. Hm. Es könnte giftig sein. Also nach einer Stunde, anstatt hier zu verbleiben, verteilen sich 50% im ganzen Körper. Kein Organ wird ausgelassen. Alles, was an Schäden eintritt oder das allermeiste, was an Schäden eintritt, tritt tatsächlich innerhalb von 14 Tagen ein. Warum also geht man erst nach 14 Tagen als geimpft?
Quizfrage! Yay! Yeah.
Er sagt, der Sündenfall, also da ist er so ein bisschen in die Religion abgedriftet, sei nicht die Suche nach der Erkenntnis, sondern die daraus entstehende, ja, Suche nach Zerstörung der Menschheit. Ja, wenn man Gott spielen will, dann ist das wahrscheinlich ein echter Sündenfall, und das wird wahrscheinlich von denjenigen, die es tun, sehr, sehr teuer bezahlt werden müssen. Jedenfalls, ich bin davon fest überzeugt, obwohl ich nicht religiös bin. Jede weitere Injektion macht es alles noch viel schlimmer. Jedes Mal wird das Immunsystem noch weiter beschädigt. Auch ja, diejenigen, die nichts merken, die werden es irgendwann dann eben doch sehen müssen. Denn es hat ja britische Bestatter John O'Looney, der hat da, ich habe ihn gefragt, das ist ja fast wie ein russisches Roulette, ne? Sagt er, ja genau, es ist wie russisches Roulette. Du hast den ersten Schuss überstanden, den zweiten vielleicht auch, vielleicht sogar noch den dritten, aber irgendwann ist da keine leere Patrone mehr, keine leere Kammer mehr im Revolver. Er meint, das ist hier gar kein Milgram-Experiment, es ist ja inzwischen bekannt, was das ist, nämlich da, wo du testest, wie weit geht derjenige, dem du sagst, du musst den noch ein bisschen mehr foltern, den du nicht sehen kannst. Hört er dann irgendwann auf, weil er innerlich eine echte Schranke hat, oder ist er ein reiner Befehlsempfänger und macht so lange weiter, bis der andere auf der anderen Seite stirbt? Nee, sagt er, das ist schon gar kein Milgram-Experiment mehr, sondern es ist eher dieses Stanford-Experiment. Damit meint er das Experiment, was mit Studenten durchgeführt wurde. Die einen haben den Wärter und die anderen haben die Gefangenen gespielt. Und die waren so drin in der Rolle, dass sie sich fast an die Kehle gegangen wären, wenn das Ganze nicht abgebrochen worden wäre. Und genau das läuft hier auch gerade, meint er. Wolfgang hat dann nochmal erläutert, dass in den USA 5% der Chargen 100% aller Nebenwirkungen produzieren. Ich habe danach im Zoom mit den Kennedy-Anwälten von einigen der Spezialisten erfahren, dass diese 5%, dass diese Nebenwirkungen, die nur auf 5% der Chargen beruhen, da denkst du ja, das ist nur in einem Gebiet. Nein, die sind überall verteilt. Im gesamten Gebiet der Vereinigten Staaten, dem wird jetzt gerade nachgegangen. Woran liegt das? Oder kann man vielleicht den Beschriftungen der Chargen nicht vertrauen? Haben die eine eigene, die Hersteller, die ihre Tests an der Menschheit durchziehen, haben die eine eigene Kenntlichmachung, die wir nicht nachvollziehen können? Mhm. Wir werden es irgendwann nachvollziehen können. Die Symptome nach der Impfung wegen dieser immunologischen Prozesse, sind das immunologische Prozesse, das ist jetzt die nächste Streitfrage, oder sind das toxikologische? Ist das eine Vergiftung, was da passiert? Die Verstopfung, die Thrombosebildung, von denen man glaubt, das ist eine Thrombosebildung. Wir wissen ja, die Spikes stechen sozusagen, das ist jetzt auch wieder laienhaft gesagt, durch die Arterien durch und dann blockieren sie den Blutfluss und das führt zu Thrombosebildung. Er sagt, nee, da sind häufig, werden die Verstopfungen durch abgetötete Zellen herbeigeführt. Das sind gar keine, die dann da rumtreiben und blockieren. Das sind dann gar keine echten Thrombosen. Und da helfen Medikamente größtenteils schon nicht mehr. Also da entwickelt sich was, da müssen wir ganz genau aufpassen. Das müssen wir insbesondere, wenn wir diese Impfkompetenzzentren, Impfnebenfolgenkompetenzzentren mit den Niedergelassenen aufbauen, da müssen wir ein Hauptaugenmerk drauf richten. Wenn das wirklich so ist, dass es gar keine echten Thrombosen mehr sind, dann nutzt auch kein Blutverdünner mehr. Mhm. Wir sind jedenfalls, sagt er, vollständig im Blindflug unterwegs, weil wir eben nicht wissen, was da drin ist. Nur die Hersteller wissen das. Aber wir wissen, dass da einiges drin ist, was nicht reingehört. Professor Werner Berghoff hat uns ja, ehemaliger Siemens-Manager, hat uns ja erläutert, dass das möglicherweise, weil man so viel so schnell produziert, einfach nur Müll ist, was da drin ist, aber auch Metallteile. Aber es kann eben sein, dass es auch was ganz anderes ist. Die beiden Wissenschaftlerinnen, die ich danach im Zoom gehört habe, sagen jedenfalls, wir wissen genau, wir können genau erkennen, was es ist, aber wir wissen nicht, was es ist. Wir haben es noch nicht identifiziert. Auf keinen Fall gehört es da rein und auf jeden Fall ist es gefährlich.
Ja, vielleicht noch als Zusatzinfo, die FDA in Amerika hat ja versucht, dass die ganzen Informationen, was da überhaupt im Inhaltsstoffe sind, das hinauszuzögern, waren es 30 Jahre, also einfach extrem lange, bis das überhaupt publiziert werden soll. Da muss man sich auch mal die Frage stellen, warum macht man überhaupt so einen Antrag, wenn ja das so sicher ist und das überhaupt kein Problem ist, wieso muss man das dann so lange geheim halten? Also es gibt ja schon geleakte Verträge, ich wiederhole das ab und zu, weil es immer wieder neue Leute dazukommen, geleakte Verträge von diesen Pharmaunternehmen, die Sachen drin haben, die wirst du nicht glauben. Das ist unglaublich. Die Haftung wird nicht übernommen, wenn Pharmakonzerne angegriffen werden, muss sogar die Regierung das übernehmen und so weiter. Es ist abartig, was in diesen Verträgen steht. Albanien war ein Leak, Brasilien war auch ein Leak. Da gibt es noch andere, die jetzt folgen. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Verträge immer sehr ähnlich ausgeschaut haben in den verschiedenen Ländern. Und das ist schon extrem heftig. Wieso dürfen die Bürger diese Verträge nicht sehen? Schlussendlich ist der Steuerzahler, die das Ganze zahlt. In der Forschung, das ist klar, die Zahnfee hat ja gesagt, mit diesen Spritzen kann man nicht Geld verdienen. Da braucht man natürlich öffentlichen Zuschuss für die Forschung. Das ist ja verständlich, wieso er das sagt. Da sage ich, ja natürlich, die verdienen keine Kohle, nur ein paar Milliarden, das ist ja nicht so viel. Das ist, ja, geht ja.
Ja, ja, da fehlen einem die Worte. Wir sind im Blindflug unterwegs. Also ja. Natürlich wissen wir inzwischen, was in den Verträgen drinsteht. Ne? Wir wissen ja auch, was in den von den vier in Europa zugelassenen oder mit einer bedingten Zulassung versehenen Herstellern, die diese vier Hersteller abgegeben haben, in den Unterlagen drin ist. Wir wissen, dass da drin steht, wir wissen nicht, ob es wirkt, wir wissen nicht, ob es gefährlich ist. Wenn ihr alternative Behandlungsmethoden habt, müsst ihr trotzdem unseren Schrott kaufen. Und viertens, wenn was schief geht und jemand uns verklagt, müsst ihr uns freihalten. Wir haben aber einen Legal Researcher dran, der wird sich wahrscheinlich nächste Woche Freitag bei uns im Ausschuss dazu äußern, dass es noch viel schlimmer ist, als wir dachten, dass da nämlich möglicherweise auf gesetzliche Grundlagen Bezug genommen wird, die es gar nicht gibt und das möglicherweise keiner unterschrieben hat auf Seiten der EU und wenn es um Vollmachten für die EU geht, auf Seiten der Vollmachtgeber. Aber das gucken wir uns dann noch genauer an.
Okay.
Wir haben, danach den Kollegen Dr. Michael Brunner, ein ausgesprochen ruhiger, kundiger Kollege aus Österreich, uns angehört, der wie immer ganz gelassen vom Chaos berichtet in seinem Heimatland. Auch er sagt, es gibt keinerlei Fakten, es gibt keinerlei Faktengrundlage, auf die hier und dann, damit natürlich auch erst recht keine Rechtsgrundlage, auf die das hier gestützt werden könnte. Alles Schikane. Es gibt in den Gerichten immer weniger und weniger Erfolg, insbesondere der Verfassungsgerichtshof, der schweigt immer mehr. Er hat ja ursprünglich, wir haben ja ein paar Urteile auch veröffentlicht, auch bei uns auf der Website zu sehen, ursprünglich hat er schöne Entscheidungen gefasst, nur leider hat sich die Regierung nicht dran gehalten. War denen egal, aber dasselbe gilt ja für die PCR-Testentscheidung beispielsweise aus Portugal und auch aus Deutschland. Das Verfassungsgericht schweigt also immer mehr. Es wird nur noch kosmetisch, also in formalen Ebenen, auf formalen Ebenen wird ein bisschen was korrigiert, aber in die Materie selbst, PCR-Test zum Beispiel, wird nicht eingestiegen. PCR-Test-Klage hat er auch anhängig, auch, glaube ich, beim Verfassungsgericht. Da geht es auch um Masken. Alles ist verfassungswidrig, aber seit einem halben Jahr hört er nichts mehr. In Österreich ist eine genauso dreiste Intensivbettenlüge verbreitet worden wie in Deutschland. Auch dort wurden die Intensivbetten abgebaut ohne Ende. Hat noch mal auf die Testungen Bezug genommen. 105 Millionen Testungen bei 9 Millionen Einwohnern. 2,5 Milliarden für Masken und Impfungen sind ausgegeben worden. Hätte man das ins Gesundheitssystem investiert, statt in die Pharmaindustrie gespritzt, sagt er, hätten wir heute keine Probleme mehr. Die meisten Menschen sind wohl doch Corona-gläubig, aber immer mehr Menschen stellen Fragen. Diejenigen, die noch keine stellen oder die vielleicht dabei sind, Fragen zu stellen, die sind verängstigt. Jetzt hat sich aber in der Richterschaft, wo genau die gleiche Aufstellung gilt, also in der Richterschaft sagt er, da sieht es genauso aus wie in der Bevölkerung. Da hat sich jetzt endlich auch eine Gruppe zusammengefunden aus Richtern und Staatsanwälten, so wie in Deutschland auch. Da gibt es ja Christa, kritische Richter und Staatsanwälte und irgend so ein Nazi aus den Mainstream-Medien. Angeblich ist es ein Volljurist, allerdings halte ich ihn eher für einen Volltrottel. Ich will mal seinen Namen nicht nennen. Der zieht dann gleich über diese Gruppe her. Aber es gibt jetzt auch hier eine Gruppe der Richter und Staatsanwälte in Österreich, die sich zusammengeschlossen haben. Die machen weiter, zusammen auch mit in Kooperation auch mit der Anwaltschaft. Es ist aber, so sagt auch er jetzt, ein politischer Weg wichtig. Er hat ja diese Partei gegründet, MFG, Menschenfreiheit, Grundrechte heißt sie, glaube ich. Der Dr. Fiala, den wir vorher gehört hatten, der ist da der, was ist er da, Parteiobmann, Stellvertreter. Und diese Partei, das muss man schon sagen, also bei uns in Deutschland, die Partei, die Basis, ist ja ein bisschen zusammengeprügelt worden. Ich bin fest davon überzeugt, dass das nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Aber das war ja auch nur der erste Versuch und der war trotz der Einflussnahmen schon sehr erfolgreich. Bei denen war es noch erfolgreicher. Der hat nämlich mit dieser Partei in Oberösterreich, also in einem Regionalparlament, innerhalb von 4 Monaten die Bevölkerung auf die Beine gebracht. Da sind Leute unterwegs gewesen, sagt er, die haben Flyer verteilt und die haben 6,23% erreicht. Das ist gigantisch. Er geht davon aus, dass man zweistellig unterwegs sein kann. Er hat jetzt auch eine Union, eine Gewerkschaft gegründet. Das könnte so richtig eine ganz große Nummer sein. Ich habe vorhin noch mal mit Viviane und ein paar anderen gesprochen. Das werden wir, glaube ich, mit seiner Hilfe weltweit aufbauen können. Eine weltweite Gewerkschaft, denn so eine Gewerkschaft, die kann schon richtig was anrichten. Also er hat da 9.000, da gibt es unterschiedliche Sektionen in dieser Gewerkschaft. Eine ist für Gesundheit zuständig und da werden wohl 9.000 Menschen aus der Gesundheit, wenn die Impfpflicht eingeführt wird, sofort ihre Arbeit niederlegen. Das wow. System ist dann gibt es einen sogenannten Full Stop. Da geht nichts mehr. Tolle Betriebsräte sind da drin. Da sind auch, hat auch einen Polizisten dabei, ein toller Polizist, der die Sektion öffentlicher Dienst vertritt. Auch die haben jetzt schon 500 Mitglieder in dieser Sektion. Ich musste dann leider lossprinten, weil ich ja noch meinen Zoom mit den Amerikanern erwischen wollte. Aber hieraus wird noch sehr viel mehr entstehen. Und das ist auch wieder eine gute Nachricht. Ne? Natürlich wissen wir, dass die andere Seite am Rad dreht. Das für sich genommen ist für sich genommen ist eine gute Nachricht. Nur was daraus wird, der zusätzliche Druck, der hier auf die Bevölkerung ausgeübt wird, das ist natürlich scheiße. Aber wir müssen die Nerven behalten. Wer die Nerven behält, behält den Überblick. Springt nicht über jedes Stöckchen und springt nicht hin und her und im Kreis, sondern behält den Überblick und kann handeln. Die anderen können nicht mehr handeln auf der anderen Seite. Sie drehen am Rad wie verrückt. Aber ja, das Ganze macht keinen Sinn mehr und das fällt immer mehr Menschen auf.
Absolut, also sehe ich auch so wie du. Es ist wichtig, die Nerven zu behalten, auch wenn es nicht immer einfach ist, weil sie geben wirklich Vollgas und viele Menschen sind wirklich in der Angst gefangen. Es gibt halt diese 30%, die voll die Propaganda übernommen haben und die glauben wirklich, dass das ein ganz, ganz gefährlicher Virus ist und da werden alle sterben. Und wenn du natürlich das Intus hast und du hast wirklich diese große Angst vor dem Tod und das, da gibt es halt auch vor allem bei älteren Menschen hat das gewirkt, dann funktioniert diese extreme Propaganda, das sehen wir jetzt. Und ich hoffe trotzdem, dass da viele Menschen auch merken, wenn sie einmal einen Schritt zurückgehen und das sachlich betrachten, dass sie sagen, hey, da kann etwas nicht stimmen, auch wenn jemand noch ARD und ZDF immer noch glaubt, was sie sagen. Leider muss ich sagen, leider nein.
Nichts von dem, was da geschieht, kann man glauben. Nichts mehr. Nichts mehr. Also das, was wir da am Freitag alles gehört haben, im Grunde war das bekannt, aber es ist nochmal in neuem Gewand sind uns diese Zahlen näher gebracht worden von Leuten, an deren Authentizität und Aufrichtigkeit nicht der Hauch eines Zweifels bestehen kann. Im Gegensatz zu denjenigen auf der anderen Seite, die diese Lügengeschichten verbreiten.
Absolut, absolut. Jemand hat gerade im Chat auch geschrieben, nicht nur bei den Älteren, sondern auch bei den jungen Menschen hat das gewirkt. Leider ja, weil es ist natürlich auch so gewollt gewesen, diese Digitalisierung. Alles nur noch schnell, schnell. Überall sind nur noch im Stress. Kommst abends schnell nach Hause, schaust Nachrichten. Okay, alles klar. Horrorbilder, Panikbilder. Damals war dann mit Italien, Bergamo und so weiter, da hat ja sogar die Zahnfee gesagt, das hat uns geholfen, diese Bilder zu zeigen, das waren ja Fake-Bilder und so weiter und so fort. Wir wissen das ja alles, aber es ist so, wenn du eine Lüge tausendmal wiederholst, glaube ich auch, dass du sie plötzlich glaubst. Und das haben wir letzten Sonntag besprochen. Wir müssen das Gleiche tun mit Fakten. Ich wiederhole mich hier zum hunderttausendsten Mal, dann kommt vielleicht mal irgendjemand mal kritisch daher und sagt, so, jetzt überprüfe ich das selber und das ist mein persönliches Ziel, dass man nicht mir glaubt, sondern selber recherchiert und dann merkt, ups, da war doch was. Das muss das Ziel sein. Übrigens, da war doch was, das ist mir noch sehr wichtig, weil vielleicht schauen auch Müttern zu oder bald Müttern. Ich bitte euch, das jetzt kurz anzuschauen, weil das ist mir wirklich wichtig. Baby-Todesrate von 82% bei früh geimpften Schwangeren. Es ist eine Studie, New England Journal of Medicine, eines der meist beachtesten Ärztefachblätter weltweit, wurden 827 geimpfte schwangere Frauen beobachtet. Die Impfungen fanden zu verschiedenen Zeitpunkten der Schwangerschaft statt. Von 127 Frauen, welche im ersten Schwangerschaftsdrittel gegen Covid-19 geimpft wurden, verloren 115 ihr Baby. Das entspricht 82%. Das ist jetzt nicht geschwurbelt, das ist nicht Aluhut, das ist eine offizielle Studie. Bitte, liebe Menschen da draußen, keine Schwangere soll sich impfen lassen. Das ist einfach. Also, ich habe letztes Mal erst gesehen, Haare färben geht nicht, wenn man schwanger ist, aber so ein Genexperiment, und jetzt haben wir auch noch den Beweis, 82% in der, die sich in der ersten Schwangerschaftsdrittel diese Spritze gegeben haben, haben ihr Baby verloren. Also ich weiß nicht mehr, was ihr noch braucht, aber ich hoffe, dass der eine oder andere vielleicht Klick gemacht hat, dass sie sich nicht spritzen lassen. Sicher nicht bei der Schwangerschaft, grundsätzlich überhaupt nicht, aber erst recht nicht bei der Schwangerschaft. Also das, tja. Das war mir noch wichtig, das zu zeigen, weil vor allem auch natürlich auch die Kinder, wir wissen auch bei den Kindern, da habe ich hier auch noch eine Grafik, weil die Leute sagen, Kinder impfen, das ist jetzt wichtig. Anzahl gemeldete intensivmedizinische Fälle, Anzahl belegter Intensivbetten. Ihr seht da, da unten rechts hat es einen Pfeil, man sieht es kaum, das wären dann die Kinder, die auf den Intensivbetten landen mit einem positiven PCR-Test. Also einfach das mal auch zum Aufzeigen, wie viel Sinn diese Kinderimpfung macht, 0,00% Sinn. Also da, und jetzt haben sie ja, will ja der Spahn, das hast du vielleicht mitbekommen, die STIKO aushebeln. Der hat gesagt, ja, die STIKO ist ja gut und recht, aber ehrenamtlich, wir danken Ihnen sehr, aber vielleicht müsste man da auch ein anderes Konstrukt aufbauen, dass man das überdenken muss. Das hat er rausgelassen.
Man sollte grundsätzlich einfach mal drüber nachdenken, ob nicht völlig anlasslos alle Menschen eingesperrt werden sollte. Ist doch zu ihrer aller Sicherheit. Ja, das müsste so ganz auf seiner Linie liegen. Aber naja, es ist einfach eine Affenschande, was hier abgezogen wird. Nur es werden die Leute in immer größeren Scharen wach. Und das ist der Grund, warum die andere Seite am Rad dreht.
Absolut. Ja, Rainer, ich glaube, wir sind durch, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Nächsten Freitag, spezielles Thema.
Ich meine, da war was, aber das muss ich morgen noch mal genauer besprechen. Ich kann es dir aber vorher rüberschicken, Roger.
Okay. Ja, ich freue mich natürlich. Wir werden uns nächsten Sonntag wieder treffen um 20 Uhr. Wenn alles klappt, wird nächsten Sonntag werden wir ein bisschen mehr sein, weil dann wird die Live wieder aktiv sein. Mal schauen, ob das soweit ist. Ich bin natürlich froh, wenn das möglichst viele Leute sehen. Teilt das Video. Rainer, ich sage dir wie immer vielen Dank und ich wiederhole mich zum 100. Mal, nein, zum 80. Mal wahrscheinlich, das Fest der Menschheitsfamilie.
Du, dann mache ich das so. Unsere Freundin Andrea und meine Frau haben gerade das Haus meiner Eltern leer geräumt, weil meine Mutter ja in Heim gekommen ist und haben da unter anderem die beiden Chakos, die du bei Hintern
siehst. Ah ja, genau. Genau.
Ja, dann komme ich hier mit der letzten Dienstmütze meines Vaters und dann räumen wir mal richtig auf.
Ne? Sehr gut. Hey Rainer, vielen Dank. Ich freue mich, dich bald spätestens nächsten Sonntag und vielen Dank auch aus der Community. Das ist ein großes Dankeschön für deine Arbeit, für dein Team. Aufgeben ist keine Option. Wir bleiben dran und bis sehr bald.
Okay, macht's gut.
Tschüss. Ciao, ciao. So, das war Rainer. Jetzt werde ich euch noch das eine oder andere zeigen. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Gebt mir kurz eine Sekunde. Ich würde einfach sagen, versucht die Trolle einfach zu ignorieren, die haben wir immer wieder. Ihr seht, wir sind momentan auch wieder auf YouTube. Ich mal schauen, wie lange das so bleibt. YouTube mag mich nicht so sehr, aber es ist okay, wir sind 1200 auf YouTube. Die können auch da ein bisschen das teilen, den Kanal. Ich werde auch wieder das Video hochladen auf meinem Telegram-Kanal, sehr wichtig. Warte, ich werde das noch gerade einblenden. Hier seht ihr Telegram installieren und der Kanal BittelTV. Da habt ihr dann alle Informationen als Video und auch als Audio. Das kann man so sagen. Jemand schreibt, ihr seid schlechte Menschen. Ja, wenn du das so sagst, wir haben hier Meinungsfreiheit. Jeder, wie er mag. Viel Spaß dabei. Ich wünsche dir viel Glück bei wahrscheinlich warst du schon die dritte Spritze. Ich wünsche wirklich von Herzen nur das Beste. So, jetzt gebe ich das noch schnell an wegen STIKO. Ich glaube, das ist noch wichtig, dass die das mitbekommen. Was der Spahn wirklich rausgelassen hat, schaut euch das mal kurz bitte noch an.
Ich glaube einfach, dass das sehr wichtige Instrument der Ständigen Impfkommission keines ist für Pandemiezeiten. Also da wird eine unheimlich wichtige Arbeit geleistet, ehrenamtlich übrigens, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Diese wissenschaftliche Expertise und Arbeit gibt es in wenigen anderen Ländern auf der Welt so. Die Frage ist nur, ob sozusagen in einer Pandemie- und Gesundheitskrise das nicht doch einen anderen Mechanismus braucht für Empfehlungen zum Impfen, als den herkömmlichen sozusagen, mit dem man ansonsten Impfempfehlungen entwickelt. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, ja, der muss auf jeden Fall aus meiner Sicht einer Prüfung und Veränderung unterzogen werden. Und das sage ich in ausdrücklicher Dankbarkeit für die Arbeit der Ständigen Impfkommission. Die kann ja nichts dafür, dass sozusagen keine andere Struktur in so einer Phase dann da ist.
Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn jemand wie Spahn jetzt versucht, die STIKO auszuschalten, das finde ich schon ziemlich ein Hammer. Also das ist schon sehr grenzwertig. Also das diplomatisch ausgedrückt, also das geht gar nicht. Und dann geht es am 1.12. geht's los. Schaut euch das mal an.
Corona ist die Bürde unserer Zeit. Es ist die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg.
Es sollte deutliche Vorteile für Geimpfte geben, etwa Konzertbesuche, Sportveranstaltungen, Urlaubsreisen, nur mit Impf- und Genesungsnachweis oder eben mit lästigen, dann selbst zu bezahlenden Tests.
Wir erleben gerade vor allem eine Pandemie der Ungeimpften und die ist massiv.
Wir waren uns heute alle einer Meinung, wir brauchen eine Impfpflicht so schnell wie möglich und zwar für alle.
Mehr Freiheiten für Geimpfte, das ist keine Drohung, sondern eine gute Aussicht.
Ja, das wäre dann am 1. Dezember. Österreich hat aufgerufen. Ich bin gespannt, wie das sein wird. Natürlich werde ich auch berichten. Sehr wichtiges Datum. Wenn wir jetzt schon da sind, ich schaue noch schnell, ob ich hier noch was zeigen kann. Wir sind noch ein paar Leute da. Bitte unbedingt Telegram-Kanal abonnieren, auch sehr wichtig. Bei mir auf der Homepage bickel.tv gibt es ein Newsletter, falls mal Telegram Problem geben sollte. Ich möchte gerne vorbereitet sein, dass ich euch noch erreichen kann, die das möchten. Und wir sind auch daran, bald eine Art Newsletter einzuführen, wenn ich live gehe, dass ihr eine Benachrichtigung bekommt. So, jetzt schaue ich noch schnell. Da war doch noch was. Genau. Wo war das? Das wollte ich noch zeigen. Ja, ich finde das einen guten Abschluss. Ein junger Mensch hat zwar nicht direkt was mit Corona zu tun, aber ich finde diese Worte von ihm sehr gut und ich zeige euch das mal. Schaut euch mal schnell diese Worte an.
1 zu 140 Millionen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du im Lotto gewinnst. Und trotzdem kaufst du einen Schein. 1 zu 4 Millionen. Die Wahrscheinlichkeit eines Flugzeugabsturzes. Und trotzdem nimmst du den Flug. 1 zu 4000. Die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Autounfall hast. Und trotzdem fährst du los. 1 zu 400 Billionen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du überhaupt existierst. Und da sitzt du hier noch und fragst dich, ob es wert ist, dein Leben zu leben. Oder ob du gut genug bist für andere. Und sitzt weiter da und tust Dinge, die dich unglücklich machen. Es ist nicht Zeit zu gehen. Es ist Zeit zu leben. Denn die Tatsache, dass du geboren bist, ist ein absoluter Segen. Und es wird Zeit, dass wir die Zeit nutzen, die wir hier auf der Erde haben. Du packst das.
Ich finde es wunderbare Worte von einem jungen Menschen. Viele junge Menschen bin ich ein bisschen enttäuscht, um ehrlich zu sein, aber es gibt ganz, ganz viele junge Menschen, die haben wirklich was drauf und auf die sollten wir aufbauen und vor allem ganz die jungen Menschen unter 18, wo jetzt auch gespritzt werden sollen, dass wir die schützen. Das finde ich ein sehr, sehr gutes Statement. Vielen Dank an diesen jungen Mann. Und ja, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Nicht vergessen, das auch zu teilen. Und aufgeben ist keine Option und denkt daran, glaubt mir nichts, was ich sage, recherchiert selber und verbinde die Punkte. Bis bald. Tschüss zusammen. Bye bye.
Zig von Hück, die kannst du echt vergessen. Die Menschen sind, als wären sie beklaut. Früher in der Kneipe ist nachts gesessen und Hück nur noch sich selbst im Kopf. Man fühlt sich Hück, als würd man nur ihr treffen. Von einem Tag zum anderen nur ihr Herz. Wo ist die schöne Zick, dann nur ihr Blümmer. Hört Musik auf für Seele und du für Herz. Darum nimm dich in der Arm und dort jetzt singen. Was war, da geht's so schnell nicht wie zurück. Singe, tanze, echte Freunde finge. Leve, das ist jetzt so ohne. Nächste würde ich an der Uhr hier drehen. Denn unsere Jugend zickt zurück, vielleicht die Zick von Höck, die lädt ich einfach liehen. Oder bin ich für die Zick von Höck zu weit? Ich lüg dat kölsche Menschen, den jetzt singen. Sie hannet, keiner weiß woher. Da wirf mir all die Sorge ganz noch hingen. Und dort nicht alle Züge hingen her. Darum nenn ich in der Arm und dort jetzt singen. Weil, oh, da geht's so schnell nicht mit zurück. Singe, tanze, echte Freunde, Finge. Leben, das ist jetzt so hey und höck. Darum nimm dich in der Arm und dort jetzt singe. Weil, oh, da geht's so schnell nicht mit zurück. Singe, tanze, echte Freunde finden. Lebe, dann ist jetzt so ein He und Hö. Toren, nimm dich in der Arm und dort singe. Warte vor, da geht's so schnell nicht mit zurück. Schnell nicht mit zurück. Singe, tanze, echte Freunde finden. Level, das ist jetzt und wir mögen.